herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über wichtige Themen im Bereich Familie. Heute habe ich Nadja eingeladen und das Thema ist ehrlich gesagt ziemlich heikel. Deswegen, falls ihr ein Problem mit dem Thema Gewalt habt oder generell irgendwelche Dinge nicht gut vertragt, dann hört euch die Folge besser nicht alleine an oder ja, überspringt sie und hört die nächste. Wir reden heute nämlich darüber, wie das so mit Gewalt von Eltern an Kindern, vielleicht auch Gewalt von Partnern gegenseitig ist. Und es geht nicht so sehr um die bösen Storys, sondern mehr darum, dass wir es eigentlich vermeiden können. Und ich glaube auch vermeiden sollten. Und wie gesagt, ich habe Nadja eingeladen. Aber Nadja, wer bist du eigentlich?
Ja, mein Name ist Nadja Puscher. Ich bin als Erzieherin tätig. Und habe mich dann vor einigen Jahren noch weitergebildet zur Erziehungsberaterin und zur psychologischen Beraterin und biete in meiner Beratung Familienberatungen an, Coachings an zu ja, ganz unterschiedlichen Themen. Und ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Und ich freue mich, heute hier dabei zu sein.
Wie bist du mit Gewalt schon in Berührung gekommen?
Also ich muss sagen, zum Glück bin ich sehr gewaltfrei erzogen worden und konnte eine ja gute Erziehung genießen. Gewalt bekommt man immer mal im Kindergarten mit. Mhm. Also dass Kinder ja unschön behandelt werden, vielleicht sogar geschlagen werden und man sieht es dann, wenn man Kinder mal umzieht oder wickelt, dass sie dann einen blauen Fleck haben oder man hört mal, dass Kinder gehauen werden oder sie erzählen einfach auch, dass der Papa immer schreit oder die Türen zuwirft. Ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich zum Glück wenig mit dem Thema bisher zu tun gehabt, weil es ist ja doch ein sehr außergewöhnliches Thema und ja, es macht schon sehr betroffen, wenn man davon was hört.
Ich sag mal so, wir wollen uns ja heute ein bisschen darauf konzentrieren, nicht so die Leidensgeschichten zu besprechen. Ich glaube, True Crime Podcasts gibt genug auf dem Markt. Ihr findet bestimmt welche, die euch gefallen, aber bei uns geht es mehr darum, wie können wir es eigentlich verhindern? Welche Strategien gibt es vielleicht, um besser gewaltfreier zu leben? Und was heißt eigentlich Gewalt? Und ich würde mit der Frage gerne mal einsteigen. Was ist Gewalt? Ich bin selbst in einem sozialen Beruf tätig als Pfarrer und habe ja in Gemeinde und auch im Kindergarten mit Menschen zu tun und habe immer mal so ein bisschen ja auch Gewaltpräventionsseminare in der Ausbildung gehabt. Ich denke, es ist ein Riesenthema, nur viele Leute sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wo Gewalt anfängt.
Ja, also gewaltfreie Kommunikation fällt mir da direkt ein. Das ist ja auch ein Thema, was man ja im pädagogischen Bereich bespricht oder auch in den Familien. Die gewaltfreie Kommunikation wird auch Giraffensprache genannt. Also so kann man es ja auch mit den Kindern im Kindergartenalltag besprechen. Und wie der Name schon sagt, es fängt schon bei ja, der Sprache an. Ja.
Also eigentlich fängt es schon da an, wo ich mir überlege, was ich sage, oder?
Ja, natürlich. Also ob man jetzt ja die Kinder bedroht oder unter Druck setzt oder ob man eben ganz klar beschreibt, wie man sich fühlt oder was man beobachtet hat. Da können wir auch gleich noch mal ein paar Beispiele nennen.
Oh ja, lass direkt anfangen. Ich kenne das von dem Wolf und der Giraffe. Die Giraffe, die hat eine gewisse Rolle und der Wolf. Kannst du die mal erklären?
Ja, also natürlich will ich mal vorweg sagen, der Wolf soll jetzt hier nicht irgendwie vorgeführt werden, weil ich glaube, so der ein oder andere Tierfreund wird jetzt sagen, ja, jetzt wird jetzt wieder auf dem Wolf rumgehackt. Ne?
Nein, wir sind beide Hundebesitzer. Du hast heute auch deine zwei Hunde dabei. Mein Hund darf dementsprechend bei meiner Familie sein. aber wir sind Wolfsliebhaber Aber trotzdem wollen wir uns das Modell ja angucken.
Genau, und das, ja, ich sage das halt gerne vorweg, nicht, dass es halt falsch verstanden wird von dem einen oder anderen Hörer. Also es geht halt nur darum, dass man es auch gut darstellen kann, dass man es den Kindern auch gut erklären kann. Ja, also die Giraffe, das ist so die Person, die die Charaktereigenschaft besitzt, die den Überblick hat, die ein großes Herz hat und ja, die ganz liebevoll in Beziehung geht und ja, sich.
Die hat aber auch einen langen Hals und kann von oben gucken, ne?
Genau, und das ist so der Überblick.
Ja.
Über die Situation, über
lange Beine, viel Distanz.
Richtig, genau, Distanz. Dass man auch in schwierigen Situationen ja den Überblick behält und die Distanz. Und der Wolf ist so ein bisschen der Gegenpart, also der ist ja fordernd und zurechtweisend und drohend, also so wird es halt dem Wolf zugesprochen.
Geht immer gleich nach vorne, guckt von unten.
Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen hinterlistig. Mhm. Also dem werden jetzt halt in dieser Methode werden halt viele negative Charaktereigenschaften zugesprochen.
Ich glaube, es hat weniger was damit zu tun, was die Tiere wirklich machen, weil ich glaube, die Giraffe ist auch nicht so, dass sie alles von oben anguckt und so völlig entspannt ist. Aber ich glaube, das lässt sich für Kinder einfach so gut vorstellen.
Genau, also Kinder können sich damit vielleicht besser identifizieren. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, Kinder kennen auch den Wolf aus anderen Erzählungen, beispielsweise genau. Märchen, halt als den Bösen.
Der Aggressive.
Genau,
ja.
Der Wolf und die sieben Geißlein,
naja.
Rotkäppchen, also Kinder verstehen, was der Wolf bedeutet.
Ja. Und wie zeichnet sich dann jetzt die Sprache von dem Wolf aus? Weil in der gewaltfreien Kommunikation geht es ja um Sprache. Also wie redet der Wolf mit anderen?
Ja, herabwürdigend.
Mach mal ein Beispiel.
Ich habe gesehen, das würde er ja noch nicht mal sagen.
Er würde
sagen.
Nicht sagen, ich habe gesehen,
nein,
oder?
Nein, er würde sagen, jetzt hör auf damit, Schluss. Ich will das nicht.
Du hast schon wieder.
Genau, so. Wenn Kinder Regeln gebrochen haben, dass der Wolf dann nicht die Erklärung macht, sondern sagt so, du gehst jetzt sofort in dein Zimmer. Also die Kinder wissen gar nicht, warum werde ich jetzt bestraft. Also Strafe spielt eine ganz große Rolle. Es wird nicht geschaut, warum das Kind jetzt so gehandelt hat, wie es gehandelt hat. Und die Giraffe macht sich da halt viel Mühe. Die geht auf Augenhöhe. Sie fragt, ich habe gesehen, ne, du hast das jetzt kaputt gemacht oder du hattest Streit. Warum hast du das denn gemacht? Oder ne, also sie möchte verstehen. Und dem Wolf ist es eigentlich egal. Der ist so vielleicht auch in seinem Stolz gekränkt und möchte jetzt einfach die Strafe aussprechen und die manchmal auch ja total sinnlos ist.
Ich glaube, der Wolf ist oft auch einfach emotional getroffen davon, dass ein Kind sich fehlverhalten hat oder so.
Ja, also es hat ja immer was mit einem selbst zu tun, warum man so reagiert, wie man reagiert. Und wenn ich tiefenentspannt bin und ruhe in mir selbst und kenne meine Bedürfnisse, kenne meine Grenzen, dann triggert mich das halt auch nicht so. Ne? Mhm. Also ich meine, jeder kennt das aus der Familie oder auch ich aus meinem pädagogischen Bereich. Wenn ich tiefenentspannt bin und da können die Kinder auf den Tischen tanzen, ich kann aber dann immer noch wertschätzend mit ihnen reden, auf sie zugehen. Und wenn ich total gestresst bin, weil gerade alles drunter und drüber läuft, ich vielleicht gerade mich total unwohl fühle, dann reagiere ich natürlich auch ganz anders. Ne?
Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, ich bin beides. Also jeder von uns ist irgendwann mal Wolf und irgendwann auch mal Giraffe. Und das Ziel sollte, glaube ich, sein, dass man häufig Giraffe ist und selten Wolf. Aber wir kennen das alle. Also ich meine, wenn meine Frau Hunger hat, ja, dann gibt's keine Giraffe mehr. Dann gibt's nur noch den hungrigen Wolf. Und dann muss man den erst füttern und dann ist auch wieder Giraffe angesagt. Aber das passiert halt einfach. Und ich glaube, das ist auch normal. Und da darf man mit sich selbst auch ein kleines bisschen gnädig sein. Nur sollte man, glaube ich, auch ein bisschen drauf gucken, was mache ich da eigentlich gerade? Und dann wird es schon nicht so schlecht werden.
Genau, also dieses, niemand ist unfehlbar. Und ich finde es wichtig auch, dass man dieses Bewusstsein hat und diese Bewusstheit und auch selber sich reflektiert. Und wenn man dann noch die Stärke besitzt, auch dann Kindern, Partnern, Mitmenschen gegenüber zu sagen, du, ich habe mich eben echt daneben benommen, ich möchte mich dafür entschuldigen, dann kann man das auch mal, darf man das auch mal so sein, da darf man auch die Giraffe mit den Wolfskrallen sein.
Absolut, also ich glaube, ich habe mich letztens bei meiner Tochter auch entschuldigt, die ist jetzt 2 und ich habe sie 8-kantig aus der Küche rausgeschmissen. Der Backofen war auf, der Backofen war 200 Grad heiß, ich war gerade da was am rausholen und in dem Moment macht sie die Tür auf und sie macht das immer in ihrer unvergleichlichen Art, Türklinke runter, bumm, Tür auf und reinmarschieren. Und das war mir echt zu gefährlich. Und dann habe ich sie geschnappt, rausgestellt, Tür zu und gesagt, jetzt nicht. Ja, sie hat bitterlich angefangen zu weinen, weil sie überhaupt nicht verstanden hat, was da gerade passiert ist. Das war jetzt natürlich nicht unbedingt vorbildlich, wie ich sie da rausbefördert habe, aber an der Stelle vielleicht einfach wichtig, damit nichts passiert. Und ich hätte es ihr vielleicht erklären können, aber dann wären die Pommes kalt gewesen, ne?
Ja, und deswegen bin ich auch so ein Vertreter. Gewaltfreie Kommunikation ist eine schöne, ja, noch nicht mal eine Methode. Also ich würde sagen, es ist auch eine Haltung. Also entweder ich bin so oder ich bin eben nicht so. Aber es hat Grenzen. Und auch so Situationen, wenn ich jetzt mit Kindern oder mit einem Kind an der Straße laufe und es kommt ein Auto und das Kind würde ja über den Bordstein gehen auf die Straße, da habe ich keine Zeit, gewaltfrei zu sprechen. Ja. Da muss ich das Kind einfach nehmen und muss es aus der Gefahr holen. Und das geht dann halt leider nur so. Ich kann es aber hinterher erklären und kann sagen, ich habe so und so gehandelt, weil.
Ja, wir haben auch hier in einer Folge schon mal über schützende Gewalt gesprochen. Die Folge könnt ihr euch anhören mit Karin Waller. Die ist erst vor 1-2 Wochen gelaufen. Schaut einfach mal im Feed. Wenn ihr uns was zu unseren Folgen mitteilen wollt, ob zu schützender Gewalt oder zu was anderem, oder wenn ihr Fragen habt an Nadja oder uns, dann schreibt uns doch einfach an post@spielspaßwutanfall.de oder gerne auch per Insta als Direct Message oder per WhatsApp an 01522 64 89 791. Dort sind wir für euch erreichbar. Dort könnt ihr uns was schicken. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Kindermund tut Wahrheit kund schicken. Da freuen wir uns immer drüber. Und bringen das auch in die Folge. Und ich glaube, wenn ihr mal schauen wollt, was Nadja so macht, dann findet ihr sie auch ganz gut über Insta, nämlich Familienberatung Nadja Puscher oder Pädagogenschmiede. Und beide Kanäle werden von ihr bespielt. Einer ist eher so an ErzieherInnen gerichtet, aber ich glaube auch für euch als Eltern vielleicht ganz interessant. Und der andere, naja, die Familienberatung eben. Wenn wir jetzt wieder zu der Giraffe und dem Wolf zurückgehen, die beiden haben wir alle in uns. Wie können Kinder denn untereinander schon an so eine Kommunikation gewöhnt werden, dass man gar nicht erst das aufeinander einprügeln oder sich gegenseitig Vorwürfe machen, sich anschreien als Option zieht? Geht das? Oder ist es normal, dass es irgendwann kommt, dass aggressives Verhalten zunimmt?
Also natürlich kann man in der Familie einiges zu dem Thema aufarbeiten. Im Kindergarten wird es ja auch praktiziert und auch dann weiterführend in den Schulen, Grundschule. Da gab es ja auch mal dieses Smog ohne Gewalt oder es gibt noch andere Programme, die nennen sich Faustlos für den Kindergartenbereich. Also es gibt Sachen. Ich würde sagen, gut ist es natürlich, wenn man sich Inspiration holt, vielleicht über eine Familienberaterin oder halt ja Erzieherin oder Pädagogen, Lehrerin, wenn man jetzt wirklich da ein bisschen Input sucht.
Ja.
Ansonsten, ja, also es soll ja auch nicht so steif sein. Wenn man jetzt sagt, hier sie müssen oder du musst, ne, so und so geht's. Also das wächst auch erst mit der Zeit, ne? Wenn man sich damit beschäftigt, mit der Theorie, es ausprobiert. Sowas kann man auch nicht von heute auf morgen praktizieren. Aber es ist schön, wenn man bei sich selber merkt, ich könnte noch was verändern zum Positiven, ich könnte mich da noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Dann kann man das tun. Und Kinder sind ja auch sehr, sehr empfänglich für solche Sachen. Und man kann es ganz spielerisch den Kindern beibringen, ne? Indem man wirklich mit der Giraffe und dem Wolf arbeitet. Oder man kann ja auch andere Tiere sich suchen. Es muss ja nicht immer das sein, was es schon immer so gibt. Man kann da auch selber ganz kreativ werden.
Ich glaube, wenn man verstanden hat, wie es geht, dann wird man damit umgehen können. Was mich nur interessieren würde, ist, ist es normal, dass Kinder solche Verhaltensmuster irgendwann lernen? Weil ich habe das Gefühl, im Kindergarten ist es schon so, dass da öfter mal auch aggressiv miteinander umgegangen wird auf gewisse Arten und Weisen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig schlimm ist immer, wenn solche Sachen ausprobiert werden, aber in meinen Augen ist es normal, dass man irgendwann mit auch Vorwürfen, vorwurfsvollen Haltungen und Menschen in Kontakt kommt, die halt nicht den ganzen Tag gewaltfrei versuchen zu kommunizieren. Auch wenn das die ErzieherInnen super vorleben, auch wenn Eltern sich voll Mühe geben, es wird sich ja wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, oder?
Nee, das lässt sich nicht vermeiden. Und Kinder durchleben ja auch einen Entwicklungsablauf und dazu gehören verschiedene Phasen. Mhm. Mit etwa 3 Jahren ist es ja auch die Autonomiephase, wo Gefühle verstärkt wahrgenommen werden, wie die Wut, die wird dann so richtig wahrgenommen, oder der Wille, der wird durchgeboxt. Es gehört auch zu der Entwicklung dazu und das darf auch sein. Also man sollte nie den Kindern diese Gefühle absprechen, sondern sie liebevoll begleiten und ihnen auch Strategien zeigen. Ne? Wenn du wütend bist, dann gehen wir jetzt vor die Tür und wir schreien mal richtig laut. Oder es gibt vielleicht ein Kissen, wo die Kinder ihre Wut mal richtig rauslassen können. Oder. Also wichtig ist immer, dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, diese Gefühle zu spüren, zu durchleben, liebevoll zu begleiten, weil das gehört einfach dazu.
Wenn ihr Interesse habt an einer Extra-Folge zum Thema Kindergefühle, dann schreibt uns an post@spielspaßwutanfall.de oder per WhatsApp an 01522 6489791. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Bescheid gebt, denn wir überlegen da vielleicht mal was zu machen. Ja, wir haben gerade drüber gesprochen, wo die Gewalt beginnt und dass es schon bei der Sprache der Fall ist. Ich glaube, dazu sollte man vielleicht noch einen Satz ergänzen. Gewalt heißt ja nicht nur Sprache, sondern das geht weiter. Und natürlich ist eine Steigerung der Gewalt nie gut. Also wenn Menschen sich gegenseitig wehtun, ist es einfach doof und das sollte man vermeiden. Aber es beginnt eben schon da, wo man mit seiner Sprache arbeitet. Ich will mal den Blick so auf uns als Eltern richten, denn das ist was, was mich ja natürlich selbst betrifft als Papa. Ich möchte eigentlich meiner Tochter ja nicht wehtun, weder mit Worten noch mit sonst irgendwas, sondern ich möchte, dass sie gut lebt und aufblüht und so. Dementsprechend möchte ich natürlich keine Gewalt haben. Aber woran merke ich das denn an mir? Wo kann ich denn so Anzeichen merken, dass ich eben sage, nee, ich entscheide mich jetzt bewusst dagegen?
Also ich hatte eben auch schon mal gesagt, dass es ja ganz oft so ist, wenn ich selbst vielleicht getriggert werde von einem Verhalten. Und wenn ich spüre, dass bestimmte Verhaltensweisen meines Kindes mich jetzt triggern, dann sollte ich mal mich hinterfragen, warum ist das denn jetzt so? Ne? Was hat das jetzt mit mir zu tun, dass ich mich jetzt darüber aufrege?
Ja.
Und das ist natürlich schon mal der erste Schritt. Und oftmals liegen ja diese Sachen ja in der eigenen Kindheit. Ne? Das sind Kindheitsprägung. Oder wenn sie jetzt so wenn es jetzt so die heutige Zeit betrifft, dann ist es oft Stress. Man ist überfordert oder man hetzt von dem einen zum anderen Termin. Man hat vielleicht auch zu wenig Familienzeit und man ist total unzufrieden mit seiner Situation. Und dann kommt man ja auch erst, ja, wenn so diese eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, in so eine Situation, dass man genervt ist und dann halt überreagiert. Und man will das ja gar nicht. Also ich würde behaupten, die meisten von uns wollen das ja gar nicht. Aber es passiert dann halt trotzdem. Und wenn das dann immer und immer wieder passiert, dann hat man sich vielleicht auch selbst irgendwann damit abgefunden oder sich dran gewöhnt. Mhm. Natürlich, jetzt gibt es Leute, die sich selber ständig hinterfragen und reflektieren. Aber es gibt auch viele, die das nicht machen. Und für die ist es dann normal, ihre Kinder anzuschreien.
Ich glaube, unsere Hörer sind da schon relativ privilegiert, weil ich glaube, niemand hört einen Familienpodcast, wenn es einem selber egal ist, wie man sich so selbst verhält in der Erziehung oder im Elterndasein, finde ich einen besseren Begriff an der Stelle. Aber ich glaube, wir haben trotzdem den Punkt relativ gut getroffen, dieses sich selber hinterfragen, gucken, wo bin ich eigentlich, wie geht's mir eigentlich, das schützt Kinder, oder?
Absolut. Also ich bin ja der absolute Vertreter von Selbstfürsorge, dann für die eigene Resilienz, Förderung.
Resilienz ist was man vielleicht erklären muss, den Begriff kennen nicht alle. Das ist ungefähr das, was ich so aushalte. Also es gibt Menschen, die halten viel aus, die sind sehr resilient und es gibt Menschen, die halten wenig aus. Und man hat eine eigene Forschung auch dazu. Wie funktioniert es, dass man resilienter wird, also am Ende besser damit klarkommt, dass Belastungen da sind, besser damit klarkommt, dass Stresssituationen da sind. Und daher ist die Resilienz etwas, was öfter zur Sprache kommt. Und das ist ein großes Thema.
Absolut. Und das kann man auch erlernen. Also es gibt durchaus Menschen, die eher nicht so widerstandsfähig waren und die es halt geschafft haben, mit verschiedenen Methoden stärker durchs Leben zu gehen. Und es wäre auch schön, wenn es noch viel mehr Eltern schaffen würden, auch diese Kompetenzen ihren Kindern weiterzugeben, weil das brauchen wir einfach in der heutigen Gesellschaft. Und stark heißt in dem Sinne nicht, dass man Muckis haben sollte, sondern emotional stark für das, was im Leben halt so kommt.
Ja. Hast du ganz konkrete Tipps, wie Menschen resilienter werden könnten? Wenn du sagst, du bist Fan von Selbstfürsorge?
Ja, also ich muss da vielleicht auch mal aus dem eigenen Nähkästchen so ein bisschen plaudern.
Sehr gerne, das haben wir hier immer ganz gerne. Es hört ja zum Glück niemand zu, das wir sind unter uns.
Also ich hatte ja auch früher ein sehr geringes Selbstbewusstsein.
Okay.
Wenn ich mich mal outen darf. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe, wie ich natürlich durch eigene Biografiearbeit, Reflexion, natürlich auch Coachings. Ich habe auch Coachings besucht. Also ich biete das nicht nur an, sondern ich besuche auch Coachings. Habe ich das so ein bisschen herausgefunden und ich habe es tatsächlich geschafft zu trainieren. Das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, was man so mitgeben kann. Dass man sich versucht, selbst zu akzeptieren, also nicht immer die Fehler bei sich sucht, dass man auch verschiedene Aktivitäten macht, wie Sport oder raus in die Natur gehen, sich wirklich auch Pausen zu nehmen und nicht immer das Gefühl hat, ich muss jetzt immer alles perfekt machen. Es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann, ja, es dauert halt eine Weile, bis man die Kompetenzen erlangen kann.
Ich glaube, man kann mit ganz einfachen Tipps schon anfangen. Wenn du gerade merkst, es funktioniert nicht mehr oder ich bin gerade absolut überfordert, aus der Situation rausgehen, ist, finde ich, das Allerwichtigste. Wenn ein Kind gerade am Wüten ist und ich merke, ich hau dem Kind gleich eine runter, wenn das hier so weitergeht, dann ist es allemal besser, das Kind ganz kurz einfach mal alleine zu lassen, durchzuatmen, einen Schluck Wasser zu trinken, Frischluft zu schnappen oder sonst irgendwas zu machen und dann eben nicht die Gewalt spielen zu lassen, weil das macht am Ende mehr kaputt wie ganz. Das ist was ich immer sehr, sehr hilfreich finde, zu sagen, es ist okay. Das habe ich schon gemerkt, als unsere Tochter so mit so kleinen Wutanfällen dann in ihrem Zimmer war und es war Nacht, ja. Und nachts möchte ich gerne schlafen. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht, aber ich schlafe gerne nachts. Und in der Nacht dann so einen halben Wutanfall auszuhalten, weil wir jetzt nicht gerade rübergehen und Bücher lesen, ist ja schwierig. Und dann musste ich einmal ganz kurz rausgehen, das Ganze ganz kurz passieren lassen und dann wieder dazu. Und dann konnte ich auch wieder diesen Gefühlssturm begleiten und dabei bleiben und entspannt durchhalten und so. Das klappt wahrscheinlich auch nicht immer, aber an dem Punkt muss ich sagen, finde ich es immer besser, sich mal ganz kurz rauszuziehen und ja.
Genau, das Atmen sozusagen. Also es gibt wirklich Atemtechniken, die man anwenden kann, wenn man halt in so einer Situation ist.
Kannst du sowas?
Ich kenne ein paar Atemübungen. Kannst du sowas vormachen? Vormachen ist schwierig, erklären ist wahrscheinlich besser, je nach.
Super, dann machen wir das. Ich teste das und du erklärst es mir und wir zeigen es euch auf Insta. Atemtechniken gegen Stress.
Zum Beispiel.
Um unsere eigene Resilienz zu steigern. Finde ich super, machen wir. Wie sieht's aus, was kann man noch sagen, wenn ich mehr aushalten will, wenn ich merken will, wo sind meine Grenzen, was kann ich noch tun?
Ja, also das auf jeden Fall aus der Situation rausgehen, das ist eine super Idee. Und wenn man natürlich kann, sich auch Hilfe holen. Also es ist ja auch keine Schande, wenn man dann ja die Frau oder die Kollegin oder wer auch immer dazu holt und sagt, ich kann gerade diese Situation nicht begleiten, weil ich selbst getriggert bin und an meine Grenzen komme, kannst du das für mich machen?
Also gegenseitige Unterstützung.
Genau. Manchmal gibt es auch ein Codewort vielleicht, was man in der Familie nutzen kann, ne, wo der Partner dann weiß, okay, es ist gleich soweit.
Wann würdest du so ein Codewort anwenden wollen?
Also wenn es jetzt zum Beispiel wirklich so ist, dass die Kinder ganz, ganz oft Wutanfälle haben und man halt eben die nicht immer gut begleiten kann, weil man dann vielleicht selber mit in diese Spirale gerät, dann wäre es gut, wenn natürlich gerade auch noch ein Erwachsener in der Nähe ist, so ein Codewort zu sagen, um dann halt zu signalisieren, ich kann jetzt nicht mehr, ich werde vielleicht, ja, unprofessionell, das muss jetzt jemand anderes begleiten.
Gut, das ist, glaube ich, ein ziemlich extremes Gefühl, aber das kennen wahrscheinlich einige, wenn nicht alle, dass sie manchmal einfach an einem Punkt sind, wo sie gerade selber nicht mehr können. Ich meine, das ist ja auch der eigene Alltag, das ist nicht im Kind begründet und ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu wissen, dass wenn wir am Rande sind und am Rand mit unseren Kindern, ist meistens nicht das Kind dran schuld. Natürlich gibt es auch extrem herausforderndes Verhalten von Kindern, was schwer auszuhalten ist, aber meistens sind es nicht die Kinder, sondern die Summe der Dinge, die da noch kommen. Aber ich habe noch mal was ganz anderes. Geschwister raufen auch immer ganz gerne. Hast du irgendwie eine Idee, wie man Geschwister so ein bisschen auf eine friedvollere Zusammenlebensstruktur bringen kann? Klingt jetzt wahnsinnig schwierig, aber ich finde, Geschwister gehen sich halt einfach öfter mal an die Gurgel gefühlt. Da müsste man vielleicht als Eltern öfter einstreiten. Ich habe nur ein Kind, deswegen kann ich es nicht sagen.
Gut, ich bin Einzelkind. Kann ich jetzt auch so nicht beurteilen. Von der theoretischen Seite her oder von der erzieherischen Seite her. Es ist ganz normal, dass es Streit gibt. Es ist ganz normal, dass es Raufereien gibt. Wenn dann auch der Altersunterschied noch da ist, natürlich auch klar, die Kinder haben andere Bedürfnisse. Mama, Papa kümmern sich ja auch anders um jedes Kind. Das ist zwangsläufig so, weil wir alle anders sind. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, seinen Charakter. Grundsätzlich kann man sagen, dass man versuchen kann, dass man immer ja bedürfnisorientiert miteinander spricht und auf die Bedürfnisse beider Kinder eingeht, dass sie auch nie das Gefühl haben, der eine wird jetzt bevorzugt und der andere benachteiligt. Mhm. Ist natürlich beim Altersunterschied, sieht man das ja schon, der eine darf vielleicht schon mit dem Freund alleine draußen spielen, das vierjährige Kind vielleicht nicht. Also es sind ja schon im Leben ganz normale, unterschiedliche ja, Voraussetzungen gegeben.
Ich glaube, es ist immer wichtig, bei so Sachen die, die Balance zu finden. Ich habe das mit meinem Bruder immer selbst als vorteilhaft erlebt, dass wir weit auseinander waren. Und ich kenne aus meinem Bekanntenkreis ein Beispiel, wo zwei Schwestern sehr nah aneinander waren und dann immer sehr gleich behandelt wurden. Das heißt, wenn der Laptop gekauft wurde, wurde der gleiche Laptop zweimal gekauft. Wenn das Paar Schuhe gekauft wurde, wurde gefühlt das Paar Schuhe zweimal gekauft, was dazu geführt hat, dass die irgendwann völlig ausgebrochen sind, beide. Und so, ich würde sagen, überkrass individuell geworden sind, dass sie diese Gleichbehandlung gar nicht mehr haben wollten. Ich glaube aber, dass es viel mehr um Fairness geht bei der Sache, oder? Was meinst du?
Auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, dass man das in der Familie bespricht und auch ganz offen damit umgeht als Eltern, dass es halt für das eine Kind vielleicht die ein oder anderen Vorteile gibt, wenn das andere Kind das so empfindet, weil aufgrund des Alters oder. Also ich finde es immer wichtig, wenn man es bespricht und vielleicht auch für die Kinder sichtbar macht, ne? Anhand von einem Wochenplan, Familienplan, Familienregeln aufzustellen.
Kennst du den Wochenplan von Melanie Wolf?
Nein, noch nicht.
Also kann ich nur empfehlen, findest du bei wolfkids.de. Melanie war hier im Podcast auch schon dabei. Wenn ihr Interesse an der Folge habt, es ging um das Thema alleinerziehend sein und trotzdem sich organisiert kriegen. Und sie hat dafür so einen magnetischen Wochenplan entworfen, der mit Symbolen arbeitet, die für Kinder top verstehbar sind. Echt genial. Kann ich für sowas empfehlen. Und das macht es auch, glaube ich, für Kinder nachvollziehbar, weil es gibt 1 Million Symbole gefühlt, mit denen man da arbeiten kann. Sehr schön. Also sowas finde ich auch immer total toll.
Ja, dann erstmal Dankeschön für den Tipp. Werde ich mir dann mal anschauen. Aber ja, das ist tatsächlich so, wenn Kinder das auch sichtbar haben, anhand von Symbolen oder Bildern, ist das Verständnis auch eher gegeben, als wenn man nur redet und Kinder schalten dann halt auch irgendwann ab, wenn man zu viel redet und erklärt. Ne, also von daher finde ich, das ist eine gute Idee auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also da wäre ich jetzt gar nicht so sehr drauf gekommen, aber es ist auf jeden Fall gut, das Kindern auch zu kommunizieren. Ich finde, das darf auch immer individuell entschieden werden. Ich finde, nur weil man jetzt ein halbes Jahr bloß auseinandergefühlt ist, braucht man nicht unbedingt dasselbe mögen und dasselbe haben, um der Fairness Ausdruck zu verleihen, sondern man darf ja auch Wünsche und so einfließen lassen. Fände ich viel cooler. Wie gehe ich denn jetzt trotzdem damit um, wenn sich die Kinder mal in der Wolle haben?
Gut, auf jeden Fall dann, wenn es ums Haare raufen geht, dazwischen gehen, ganz klar. Und dann natürlich ist es schwierig als Elternteil, beide gleichzeitig in ihren Gefühlen zu begleiten. Ne? Da muss man dann halt schauen, was mache ich jetzt? Aber beiden Kindern immer die Chance geben, ihre Sichtweise zu schildern. Ne? Weil es ist ja ganz oft auch manchmal der Fall, dass der eine bevorzugt wird oder benachteiligt wird, weil er eben immer haut oder das Spielzeug wegnimmt. Man ist ja da auch schnell als Erwachsener in so einer Situation und sagt, ja, jetzt hast du schon wieder ihm das weggenommen oder schon wieder das Gebaute kaputt gemacht.
Ja klar, ich kenne das selber auch, war mit meinem Bruder auch öfter so. Da war dann einer mal kurz der Buhmann für 4 Wochen gefühlt. Und man schiebt sich als Geschwister ja auch ganz gerne gegenseitig den schwarzen Peter zu, ne?
Richtig. Und wenn man sagt, nein, er hat angefangen, du hast angefangen, also dann auch aus dieser Spirale rauszukommen, nicht wer angefangen hat oder was auch immer vorher war, sondern wie ist die Situation? Jeder kann es schildern, jeder hat die Möglichkeit und dass man auch nicht mit Strafen arbeitet. Also jetzt, wenn wir schon bei dem Thema Gewalt sind, dass man nicht den einen bestraft oder den anderen, also am besten gar keinen. Es soll immer eine Win-Win-Situation für alle sein, für beide Geschwister. Und darüber sprechen, warum wir das eine vielleicht nicht machen oder warum etwas besser sein sollte.
Ich glaube, es geht nicht immer eine Win-Win-Situation und oft wird es auch so sein, dass es nicht gefühlt wird und dass es erstmal eine Zeit lang braucht, um es zu verdauen. Aber ja, manchmal machen Kinder auch total doofe Sachen, muss man auch offen und ehrlich sagen. Und dann muss man auch klarstellen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube, der Klaps auf den Po ist dann nicht die richtige Wahl, sondern das Gespräch. Trotzdem muss man als Eltern wahrscheinlich auch zeigen, dass gewisse Handlungen nicht gehen. Ich denke gerade sowas wie den Hamster in die Mikrowelle stecken, ja. Das ist einfach uncool. Wie würdest du reagieren, wenn da die Kinder es immer wieder tun, obwohl du versuchst, das Ganze immer zu sortieren? Gibt es da irgendeine Eskalationsstufe, sage ich mal, wenn es immer wieder passiert? Weil ich glaube, das ist das, was Eltern am allermeisten auf die Palme bringt.
Also wenn das Reden und Erklären nicht hilft, dann würde ich immer mit Bildkarten arbeiten, dass man die Kinder dann auch begleitet. Was sind vielleicht auch die Regeln und Grenzen in unserer Familie, je nachdem, um welche Situation es geht, dass die Kinder dann auch das Gefühl haben, okay, ich werde verstanden. Ja, und halt auch sich angenommen fühlen. Also nicht einfach was gesagt, sondern wo sie sich auch dran langhangeln können. Ne? Wenn es Regeln gibt, wenn es Bildkarten gibt, Kinder verstehen das dann auch viel besser, als wenn man halt immer nur spricht und sagt, nein, ihr dürft das nicht. Es fehlt dann den Kindern auch die Erklärung.
Ja, ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema Gefühle, wenn Gefühle im Spiel sind und die hochkochen und man sich gegenseitig provoziert und so und nicht weiß, dass das jetzt gerade eine Grenze ist, dann ist es eine Frage auch von Grenzen aufzeigen und das kann man Kindern durchaus auch beibringen.
Und was natürlich wichtig ist, dass es Regeln sind, die Sinn ergeben und die auch zu den Kindern passen. Ne? Also Regeln immer gemeinsam entwickeln. Nur weil ich jetzt als Erwachsener das Gefühl habe, das muss so sein, muss ich das nicht unbedingt vorgeben. Es ist wichtig, dass man die Kinder mit einbezieht.
Es ist überall auf der Welt wichtig, dass man Menschen mit einbezieht. Das heißt nicht kinderspezifisch. Also als Pfarrer einer Kirchengemeinde merke ich öfter mal, dass man, egal ob man in einem Betrieb ist und irgendwo Personalführung hat, Menschen mit einbeziehen sollte. Oder wir arbeiten viel mit Jugendlichen. Wenn man mit Jugendlichen arbeitet, macht es auch Sinn, die mit einzubeziehen. Was wollt ihr eigentlich? Was machen wir eigentlich? Wie planen wir jetzt den Ausflug? Oder so Sachen, die dann völlig banal sind, wenn irgendwo eine Kirche renoviert wird und dann plötzlich sagt einer, wir machen das so und so und so. Da darfst du aber eine Revolte erwarten, weil die Leute möchten einfach mit einbezogen werden. Und selbst wenn du sie alle mit einbeziehst, gibt es trotzdem in der Regel immer noch Reibereien. Aber wo Reibung ist, kann auch Wärme entstehen. Und das ist auch schön, denn wenn man sich zusammen an so einem Projekt abarbeitet, ob das Kindergefühle, Streitigkeiten oder sonst was ist, da kann man ja auch gestärkt draus hervorgehen, oder?
Auf jeden Fall. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist natürlich auch die Frage, welchen Erziehungsstil lebe ich? Ne? Also möchte ich zu meinen Kindern Verbindung, möchte ich beziehungsorientiert sein, bindungsorientiert sein, dann werde ich ganz anders die Kinder erziehen, als wenn ich vielleicht Macht ausüben möchte, ne? Oder als Erwachsener so über den Kindern stehen möchte.
Ne? Ich glaube, dass das relativ schnell, wenn man sich mit der Lage beschäftigt, die da im Moment so vorherrschende Meinung ist, wird man relativ schnell bei der Bedürfnisorientierung auch landen. Wenn ihr wissen wollt, was Bedürfnisorientierung heißt, dann hört euch auf jeden Fall die Folge mit Karin Waller zur bedürfnisorientierten Erziehung an. Wir haben es bedürfnisorientierte Erziehung am Anfang genannt, haben dann gemerkt, bedürfnisorientierte Elternschaft klingt viel besser und umfasst mehr, weil es ist tatsächlich die Grundhaltung und nicht ein Erziehungsstil, bei dem ich das Kind forme. Und ich bin selber davon überzeugt, dass das ein guter Ansatz ist. Ich weiß nicht, ob man wirklich so machtorientierte Ansätze abfeiern kann mit gutem Gewissen. Also möglicherweise gibt es Leute, die das tun, aber ich glaube, das sind Leute, die es nicht tun, weil sie es wollen, sondern weil sie sich nie wirklich drüber Gedanken gemacht haben oder weil sie es einfach selbst so erlebt haben. Oder was meinst du?
Also Erziehung hat sich auch in den letzten Jahren geändert. Also das kann man auch gut beobachten. Auch die Pädagogik hat sich geändert. Früher gab es auch im Kindergarten mehr Strafen, ne? Also man kennt ja auch noch so diese schwarze Pädagogik, vielleicht auch aus der Grundschule. Wir jetzt vielleicht nicht mehr, aber unsere Eltern oder Vorfahren. Also von daher kann man schon sagen, der Trend geht in bedürfnisorientierte, bindungsorientierte Erziehung. Und dieses Autoritäre, das nimmt zum Glück immer mehr ab. Es gibt's noch, aber nicht mehr so häufig.
Und ich glaube, es geht gleich weiter, wenn wir dann in die Schulpädagogik gucken. Da geht es dann weiter darüber, dass sich weg vom Nürnberger Trichter das Ganze entwickelt hat und hin zu konstruktivistischen Bildungsverständnissen. Da haben wir dann das Gleiche. Da geht es ja auch um Mitbestimmung, um selber machen, um selber lernen und so. Ich glaube, das ist auch nochmal spannend.
Unter der sogenannten schwarzen Pädagogik versteht man einen Erziehungsstil, bei dem Strafen, Gewalt, Demütigung oder auch Einschüchterungen gegenüber dem Kind verwendet werden. Deshalb wird sie auch häufig Pädagogik der Gewalt genannt. Geprägt wurde der Begriff von der Berliner Publizistin Katharina Rutsch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Betroffene Menschen leiden oft jahrzehntelang an diesem Erziehungsstil. Meistens haben sie Bindungs- und Vertrauensprobleme.
Flops. Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flie, Fla, Flops. Nadja, du hast was mitgebracht, nämlich 5 Flops und ich bin ganz gespannt, was da steht.
Ja, also Nummer 1 wäre, dass man niemals die Gewalt herunterspielen sollte. Also beispielsweise so Floskeln wie, ach, ein Klaps auf dem Hintern hat noch niemanden geschadet. Weil wir wissen ja gar nicht, ob es nicht doch geschadet hat.
Oder wir denken vielleicht, es hat euch schon geschadet, nur ihr habt es nicht gemerkt, sondern, ja.
Ja, Nummer 2 wäre, dass man auf keinen Fall wegschauen sollte. Gerade wenn es in der Familie passiert, sollte man sich auch nicht mit Gewalt abfinden und das nicht so äußern wie, ja, Papa ist halt so. Ne, der ist halt schnell genervt. Nummer 3 wäre ein Flop, sich keine Hilfe zu holen und zu glauben, ach, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Ne? Also ich kriege das schon irgendwie hin.
Wo hole ich mir denn Hilfe, wenn ich mir Hilfe holen möchte?
Also man kann das erstmal bei Vertrauenspersonen vielleicht machen, auch erzählen. Manchmal hilft ja auch, dann, wenn man drüber redet.
Also Familienkreis oder Freunde.
Richtig.
Sowas.
Und ansonsten ja, bei Institutionen, es gibt ja auch unterschiedliche Nummern, also Nummer gegen Kummer oder irgendwelche Hotlines, wo
wir
man
verlinken
sich
euch da mal was unten in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr ein paar Nummern anschauen, wo ihr euch telefonisch melden könnt. Ich finde immer die Telefonseelsorge auch gut, denn ich habe Einblick da rein, wie Menschen geschult sind, die sowas machen und kann sagen, die sind topfit und können euch auch weiterhelfen und weitervermitteln. Ich denke aber auch noch, eine weitere Sache ist vielleicht ganz wichtig, die wir immer wieder betonen können. Gerade wenn ihr Kinder in Einrichtungen habt, in Schulen oder in Kindergärten, sind, glaube ich, auch die MitarbeiterInnen gute Ansprechpartner. Oder was meinst du?
Auf jeden Fall. Also es bleibt ja auch dann ja im vertraulichen Rahmen erstmal. Ne? Allerdings muss man auch eine Meldung irgendwann machen, weil wenn das Kindeswohl gefährdet ist, ist man ja auch dazu verpflichtet, weil sobald man darüber weiß, ist man ja auch Mittäter, wenn man es nicht weitergibt. Ne? Also
ja.
Das,
da gibt es Verpflichtungen, die Mitarbeiter solcher Institutionen verpflichten, eine Meldung in der Regel ans Jugendamt zu machen. Das könnt ihr aber relativ einfach umgehen, wenn es jetzt nicht gerade um euer Kind in dieser Einrichtung geht, indem ihr jemanden fragt und anonym die Sache behandelt, wenn ihr nur mal einen ersten Rat haben wollt. Die können euch aber im Ernstfall auch helfen, Kontakte herzustellen zu jemandem vom Jugendamt, der helfen kann. Und ich habe das Jugendamt nie als eine Gefahr wahrgenommen, sondern als einen Partner, der auch helfen kann, gewisse Probleme zu lösen. Ich meine, es gibt auch so kirchliche Anlaufstellen, Familienberatungen oder eben so Leute wie dich, die möglicherweise auch helfen können. Aber ich denke, oft ist es dann so jemand, der in so einer Einrichtung lebt, auch der eine Erstkontakt sein kann. Super. Der nächste Flop.
Die Grenzen, Bedürfnisse des Kindes und der Erwachsenen nicht zu respektieren, wäre jetzt ein Flop. Also es, auch die Kinder, wenn die sagen nein, man muss es immer akzeptieren. Ne? Und oftmals gehen wir da auch über die Grenzen hinaus. Wenn ein Kind nein sagt, sagen wir dann, doch, die Oma darf dir ein Küsschen geben. Ne? Also das
stell dich nicht so an.
Wäre zum Beispiel so eine Situation, es kommt ja ganz oft vor, dass eine Oma kommt zu Besuch und ach, ich will den Kleinen erstmal knuddeln und da auch die Kinder zu bestärken, wenn sie das nicht wollen, dass sie das ganz klar signalisieren und sagen dürfen und dass wir Erwachsene da in der Pflicht sind, das auch zu respektieren.
Das finde ich eine sehr spannende Sache. Und ich finde, es geht sogar noch weiter. Kinder respektieren, Kinderbedürfnisse und Kindergrenzen respektieren geht so weit, dass man als Erwachsene Kinder auch bei gewissen Sachen struktureller Natur mit einbeziehen kann. Und wenn man sich anschaut, wie wenig Kinder gefragt werden, wenn es zum Beispiel um die Einrichtung von Spielplätzen oder Orten geht, dann ist es durchaus spannend, denn wenn du sagst, naja, die Kinder sind unsere Zukunft, wir müssen doch was für die Kinder tun, dann endet es meistens so, dass lauter Erwachsene um den Tisch rumsitzen. Und wenn die Kinder mitgefragt werden und beteiligt werden, dann sagen die Kinder, ja, wir sind die Zukunft, aber wir sind ja auch jetzt schon da, ne? Und ich finde es immer total schön, wenn man bei solchen Prozessen auch in der Öffentlichkeit, egal was es jetzt so ist, auch Kinder beteiligt. Und das sind auch Bedürfnisse und Grenzen von Kindern. Also wenn Kinder sagen, wir möchten da gerne beim Spielplatz so und so was haben, ist das vielleicht was, was man als Erwachsener auch akzeptieren kann. Klammer auf, ja, es gibt auch die BG und den TÜV und die sagen vielleicht was anderes, aber zumindest kann man es mit berücksichtigen. Dein fünfter Flop.
Nichts zu tun. Also einfach nichts tun, das ist so der größte Flop. Weil man kann immer was dagegen tun, wenn man irgendwo Gewalt sieht oder vermutet.
Also Schweigen ist immer doof.
Ja, ich finde, dann ist man so Mittäter.
Und das waren wieder unsere Flie-Fla-Flops. Woran erkenne ich denn eigentlich, dass jemand gegenüber einem Kind gewalttätig ist? Kann man das direkt immer mitkriegen, gerade wenn es auch um Sprache, um so Repression zu Hause oder wie auch immer geht?
Also man muss das auch eine Weile beobachten. Also nur weil mal die Mutter genervt das Kind anschreit, kann man jetzt immer nicht gleich davon ausgehen, dass da Gewalt herrscht. Also man sollte nie sagen, nur weil man eine Situation beobachtet hat, dass es so ist.
Ja.
Wenn es ganz offensichtlich ist, dass das Kind geschlagen wird oder dann kann man davon ausgehen, dass es öfters passiert. Mhm. Aber man sollte vorsichtig sein, weil auch die Familien ja, haben so ihren geschützten Raum und man muss da als Außenstehender auch schauen, dass man da ja eine gewisse Distanz auch noch hat.
Ne? Ich glaube, das ist was wir, wo wir jetzt zwei Dinge im Raum stehen haben, die wahnsinnig wichtig sind. Erstens der geschützte Raum der Familien und der geht in Deutschland irre weit. Also der ist sehr groß
Das geht bis dahin, wo ich vor Gericht nicht gegen ein Familienmitglied aussagen muss, weil das Gesetz sagt, lieber möchten wir, dass Familien als hohes Gut bewertet werden, als dass wir jeden Straftäter, der irgendwas tut, überführen. Und das ist tatsächlich eine juristische Abwägung im Zuge des Grundgesetzes gewesen, dass die Familie so geschützt ist. Und auf der anderen Seite haben wir auch den Fall, dass wir vielleicht irgendeine Situation sehen, wo wir denken, oh, das ist gerade nicht so gut, ne? Wo würdest du die Grenze ziehen, wo man was tut und wo nicht? Weil ich finde das immer sehr, sehr schwierig.
Also ich muss sagen, ich würde da auch so ein bisschen auf mein Bauchgefühl einfach hören. Mhm. Und was ich jetzt noch so als Tipp mitgeben könnte, wäre, dass man es auch dokumentiert, dass man auch aufschreibt, wenn man irgendwas gesehen hat.
Ja.
Weil wenn es dann doch mal zu einer Situation kommt, wo darüber gesprochen wird, weil ganz oft ist es ja dann so, woher wissen Sie denn das? Habe ich nicht getan. Dann kann man sagen, doch, da und da ist es passiert, ich habe mir das notiert. Ja, und wenn es einfach, ja, intuitiv vom Bauchgefühl zu oft ist, dann würde ich reagieren. Aber da muss man schon echt Fingerspitzengefühl haben.
Ja. Wie sieht es bei Fremden aus, die zum Beispiel, keine Ahnung, Mutter, die an der Bushaltestelle steht und ihrem Kind eine verpasst? Reagieren oder nicht reagieren?
Also so Situationen hatte ich schon öfters, also jetzt nicht unbedingt das
körperliche Gewalt.
Genau, ja. Aber wo ich das Gefühl hatte, oh, ich muss doch jetzt was sagen, finde ich echt total schwierig, dann zu reagieren, weil letztendlich habe ich mich da nicht einzumischen erstmal, ne? Also da muss man echt gut aufpassen, was man macht. Wenn es natürlich jetzt ganz klar eine Misshandlung ist oder eine richtig dolle, gewaltvolle Reaktion, muss man dazwischen gehen.
Ja.
Wenn es ein kleines Kind ist, das muss ich dann schützen. Da habe ich als Privatperson,
als Gesellschaft,
einfach einen Schutzauftrag.
Ja.
Und das ist dann so.
Ich denke, das ist eine Sache mit körperlicher Gewalt. Da sind wir eigentlich schon verpflichtet zu sagen, Moment, das ist gerade nicht cool. Lass bitte diese Kindesmisshandlung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es auch extrem unangenehm ist, das muss man auch offen sagen, sich in solche Situationen einzumischen und oft auch unberechtigt, weil man die Vorgeschichte nicht kennt, weil man nur einen kleinen Ausschnitt kennt, weil man die Lage der Leute gerade überhaupt nur von außen sieht.
Wenn ich ein empathischer Mensch bin und mir das zutraue, dann könnte ich ja auch hingehen und sagen, ich habe gesehen, sie haben jetzt gerade ihren Sohn gehauen.
Da ist übrigens die Giraffenkommunikation.
Geht es Ihnen nicht gut oder brauchen Sie Hilfe? Kann ich Sie unterstützen in der Situation? Und ich würde behaupten, es gibt bestimmt einige Menschen, die dann auch dankbar sind, die sagen, ja stimmt, ich hatte gerade das und das erlebt. Aber es ist natürlich mit Fremden mega schwierig, so zu reden, weil man weiß nie, was ist vorher gelaufen. Was für ein Leben lebt dieser Mensch?
Ja.
Ne? Warum ist gerade die Situation, wie sie ist?
Ja, aber in der eigenen Familie zum Beispiel wäre es jetzt auch nicht wahnsinnig viel einfacher, glaube ich. Also gerade wenn ich da an Konflikte zwischen Eltern und Kind, wo Großeltern sich einmischen oder so denke, da habe ich schon oft gehört, dass das einfach in Familien dann auch kriselt, weil sich da was ist. Also ich bin sehr glücklich, dass es bei uns in diese Richtung noch nie gegangen ist, weil wir uns einfach sehr gut verstehen und auch die Großeltern einen tollen Draht zu meiner Tochter haben. Und da, also wir kamen nie in so eine Situation. Aber ich glaube, in vielen Familien ist das durchaus ein Thema.
Genau. Und deswegen, ich würde so mit auf den Weg geben, einfach aufs Bauchgefühl hören und meistens führt das einen auch zum richtigen Weg, zur richtigen Entscheidung.
Ich will ganz kurz nochmal auf eine Sache eingehen, die vielleicht am ehesten die Triggerwarnung vom Anfang erfüllt. Was mache ich, wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, hier liegt wirklich eine handfeste Kindesmisshandlung vor? Also hier wird ein Kind regelmäßig verprügelt oder hat blaue Flecken oder kniet auf Reiskörnern in der Ecke oder sonst irgendwelche Misshandlungsdinge. Und ich weiß, da muss dringend was passieren. was ist der richtige Weg?
Also wenn es eine ganz akute Notfallsituation ist, kann man auch bei der Polizei anrufen. Mhm. Wenn man jetzt wirklich nachts irgendwas sieht, hört, die haben da auch die Möglichkeit, einen zu sagen, okay, so und so kann es laufen.
Ja.
Oder wenn ich die Vermutung habe, in der Nachbarschaft ist da irgendwas, vielleicht auch mit sexueller Gewalt, mhm, dann kann ich auch anonym eine Meldung ans Jugendamt machen. Mhm. Ja, das sind so die Maßnahmen, die man ergreifen könnte.
Und wäre es dann das Richtige, das Kind einfach mitzunehmen, wenn man gerade irgendwie das in der Öffentlichkeit bemerkt, Kind unter den Arm klemmen und wegrennen?
Das darf man ja nicht. Also sowas müsste ja dann das Jugendamt entscheiden.
Sondern was wäre der richtige Weg?
Also der richtige Weg wäre entweder, wenn man sich traut, was zu sagen, Stopp oder Nein, aufhören, um erstmal Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Oder auch dann drohen, wenn sie jetzt nicht aufhören, ich rufe die Polizei. Mhm. Ansonsten.
Ich würde vielleicht auch noch andere Leute dazu holen als Hilfe, um einfach Öffentlichkeit herzustellen, weil das ist in so Krisensituationen, glaube ich, auch immer ganz gut. Und vielleicht dann tatsächlich das versuchen, runter zu eskalieren oder Polizei dazu holen für eine Klärung, wenn gar nichts anderes geht und wenn es wirklich in den dramatischsten Bereich reingeht, ne?
Richtig. Ich meine, es gibt es ja auch unter Erwachsenen, Frauen, die festgehalten werden,
ja,
dass man da auf jeden Fall sich immer Hilfe holt, da dazwischen geht, wenn wirklich ein starker Mann irgendwo ist.
Ja.
Wenn man da was beobachtet, da muss man einfach reagieren.
Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob es eine gute Idee wäre, diesen Fall nochmal ein bisschen eindeutiger zu diskutieren, solche Dinge, weil ich glaube, dass sowas in der Öffentlichkeit auch leider viel zu oft passiert. Und ob wir uns da tatsächlich mal jemanden von der Polizei dazu holen könnten für hier im Podcast. Mal schauen. Wenn es euch interessiert, dann schreibt es uns. Aber wir überlegen intern auch noch mal drüber nach. Ich würde gerne mit etwas Positivem aufhören. Gewalt ist nicht unbedingt so das allerschönste Thema zum drüber reden. Und wir haben uns jetzt mehr oder weniger kontinuierlich gesteigert. Ich mag noch mal ganz kurz auf Strategien eingehen, wie man selbst vielleicht sich gut gesettelt kriegt, damit es eben einfach nicht zu Gewalt kommt. Du hast erzählt, die Selbstfürsorge gehört dazu. Du hast erzählt, miteinander sprechen, vielleicht sich auch gegenseitig mal ablösen in der Situation. Gibt es denn eine Idee, wie man als Partner miteinander oder als Familie miteinander Strategien entwickelt, das gut zu machen und gewaltfrei zu erziehen?
Auf jeden Fall ist es immer wichtig, dass man ganz offen über die eigenen Bedürfnisse und Grenzen spricht, weil jeder hat ja auch unterschiedliche Grenzen. Ne? Was ist vielleicht noch im grünen Bereich? Wo bin ich fein mit? Wo geht's denn vielleicht schon in einen Bereich, wo ich sage, nee, also das ist mir schon zu viel. Und dann gibt's noch so den roten Bereich, also vielleicht auch so eine, wie so eine Ampel, Verhaltensampel, um sich erstmal klar zu werden, wie denkt, fühlt der andere, welche Haltung hat der andere. Denn auch wenn wir gemeinsam das Kind erziehen als Partner, jeder hat ja so eine andere Empfindung. Und das finde ich jetzt erstmal so am wichtigsten. Ansonsten würde ich immer mit Kommunikation arbeiten, dass man miteinander spricht, dass man über die Gefühle spricht, dass man gemeinsame Strategien entwickelt, die individuell sind, sich gemeinsam auch Auszeiten nimmt. Also dazu gehört auch bei Eltern dieses Bewusstwerden, ich darf mein Kind auch in der Fremdbetreuung lassen, sage ich mal, um mir mal was Gutes zu tun.
Ja.
Weil wenn ich gestresst von der Arbeit komme und nehme dann mein Kind in der Kita in Empfang, dann gehe ich ganz anders auf das Kind ein, als wenn ich sage, okay, bevor ich mein Kind jetzt hole, nehme ich mir die halbe Stunde und spaziere im Wald oder trinke noch mal einen Kaffee oder was auch immer.
Ja.
dann kann ich ganz anders in die Situation gehen. Und das haben Kinder einfach verdient. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch gut auf uns selbst achten. Denn wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinem Kind gut.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich habe heute wieder viel gelernt. Gewalt fängt nämlich schon bei Sprache an. Es fängt bei der Art an, wie wir miteinander reden und wie wir uns gegenüber einander verhalten, also unsere Haltung. Gewalt ist nie harmlos, sondern sie ist eigentlich immer doof, wenn ich sie anwende, auch wenn es nur mal nur sprachlich ist. Ich glaube, miteinander reden und sich gegenseitig unterstützen ist eine ganz wichtige Sache und im Notfall Hilfe holen. Partnerschaftlicher Austausch ist super, damit Menschen miteinander besser gemeinsam ohne Gewalt leben können. Und ich glaube, im Notfall müssen wir uns auf jeden Fall für die Kleinen einsetzen, wenn Kinder unter Gewalt leiden oder auch Frauen unter Gewalt leiden. Du hast es vorher nochmal gesagt. Aber vor allem habe ich heute gelernt, das Wichtigste gegen Gewalt ist eine gute Selbstfürsorge. Das ist, dass ich auf mich aufpasse, dass ich mein Leben irgendwie mit beachte und vor mir selbst auch einen Respekt habe und mich nicht auszehre bis zum letzten Tropfen, denn dann habe ich auch nichts mehr für mein Kind übrig. Und ich glaube, das ist ein sehr positiver Aspekt und den mag ich stark machen. Ich wünsche euch, dass ihr das alle tun könnt, dass ihr euch selbst mal die Tasse Kaffee mehr gönnt, mal die halbe Stunde mehr gönnen könnt und entspannt seid und dann auch viel Freude mit euren Kindern, euren Partnern, euren Familien habt. Wir sind soweit durch für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr uns Sterne geben wollt oder Bewertungen oder Likes, wir freuen uns wahnsinnig drauf, von euch zu lesen. Wir sehen das. Wir danken euch dafür jetzt schon mal und ihr dürft uns natürlich weiter schreiben an post@spielspaßwutanfall.de oder per WhatsApp an 01522 64 89791. Und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen und tschüss.
Tschüss.
Spaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.